أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Es wurde der Verrat des Stammes Banu Qurayza während der Grabenschlacht erwähnt und wie ihre Festungen nach der Schlacht belagert wurden, um sie für das Leid, das sie den Muslimen zugefügt hatten und den Verrat, den sie begangen hatten, zu bestrafen. Die weiteren Einzelheiten hierzu lauten folgendermaßen: Als die Belagerung ihren Höhepunkt erreichte, kamen die Banu Qurayza auf Entscheidung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aus ihren Festungen heraus. Über die Dauer der Belagerung werden verschiedene Angaben überliefert. Einige Überlieferungen sprechen von 10 Tagen, andere von 15, 14 und einige sogar von 25 Tagen. Azam Isa Bashir Ahmed Sahib Raziyatallahu hat verschiedene historische Angaben herausgearbeitet und gesagt, dass die Dauer dieser Belagerung etwa 20 Tage betrug. Hazrat Sa'd bin Mu'az Raziyatallahu wurde zum Richter hinsichtlich des Urteils ernannt. Die Einzelheiten hierzu lauten folgendermaßen: Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gab den Befehl, die Juden gefangen zu nehmen, woraufhin sie mit Seilen festgebunden wurden. Die Verantwortung für diese Aufgabe trug Muhammad bin Maslama. Frauen und Kinder wurden aus der Festung gebracht und separat untergebracht, wofür Abdullah bin Salam zuständig war. Und alles, was sich in ihren Festungen befand, Waffen, Besitztümer, Kleidung etc., wurde beschlagnahmt. Die Muslime fanden dort 1500 Schwerter wieder, 300 Kettenpanzer, 2000 Speere, etwa 1500 Lederschilde und viele weitere Gegenstände, darunter Geschirr, Wein und andere Suchtmittel, die entsorgt wurden. Auch fand man viele Kamele sowie weitere Tiere, die allesamt beschlagnahmt wurden. Einige Älteste des Stammes Aus kamen zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagten: O Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam, die Banu Qurayza sind unsere Verbündeten und sie sind äußerst bestürzt über ihren Verrat. Bitte begnadigen Sie Sie uns zuliebe. Der heilige Prophet schwieg zunächst. Doch das Drängen der Aus wurde stärker und alle Mitglieder der Aus kamen und äußerten hierfür ihre Bitte. Der heilige Prophet sagte daraufhin: Wäret ihr damit einverstanden, dass das Urteil über sie von einem eurer Leute gefällt wird? Alle stimmten dem zu. Der heilige Prophet sagte: Dann wird Sa'd bin Mu'az hierfür ernannt. In einer weiteren Überlieferung wurde erwähnt, dass der heilige Prophet sagte: Sucht für das Urteil einen meiner Gefährten aus. Und die Leute wählten dann Hazrat Sa'd bin Mu'az radiyallahu anhu aus. Der heilige Prophet war damit einverstanden. Hazrat Sa'd war der Führer des Stammes Aus und ein Verbündeter der Banu Qurayza. Die Leute des Stammes Aus waren damit nicht nur einverstanden, sondern auch sehr erfreut, weil sie dachten, dass die Entscheidung nun in unserer Hand ist. Es war ein Brauch in Arabien, dass dem verbündeten Stamm geholfen wird. Doch die göttliche Bestimmung war eine andere. Und Hazrat Sa'ds reines und frommes Herz stellte Gott und seinen Propheten über alle Verwandtschaften und Beziehungen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Hazrat Sa'd r.a. in der Moschee in Medina im Zelt von Rafida Aslamiyah. Rafida Aslamiyah pflegte die Verletzten und hierfür hatte sie ein Zelt in der Moschee. Der heilige Prophet selbst ließ Hazrat Sa'd dort versorgen, damit die Behandlungen etc. einfacher verläuft und der heilige Prophet ihn auch besuchen kann. Er war nämlich verletzt, Hazrat Sa'd. Als der heilige Prophet diese Entscheidung an Hazrat Sa'd übergab, ging der Stamm aus zu ihm und sie transportierten ihn auf einem Esel, auf dessen Sitz aus Palmenrinde bestand. Auf dem Sattel wurde ein Lederbezug gelegt. Auch der Zaum des Tieres bestand aus Palmenrinde. Hazrat Sa'd war kräftig und jung. Die Menschen versammelten sich um Hazrat Sa'd herum und fingen an, zu ihm zu sagen: O Abu Amr, der heilige Prophet, hat das Urteil der Verbündeten der Aus dir gewidmet, damit du gutmütig mit ihnen umgehst. So zeige ihn gegenüber deiner Huld. Zu der Zeit versammelten sich noch weitere Menschen, doch Hazrat Sa'd schwieg. Als das Belangen der Menschen stärker wurde, sagte Hazrat Sa'd: Die Zeit ist nun gekommen, dass ich um Allahs Willen den Tadel eines Tadlers nicht mehr berücksichtige. Hazrat Sa'd ging zum heiligen Propheten. Derweil saßen auch die anderen Leute beim heiligen Propheten. Als Hazrat Sa'd bin Mu'az erschien und in Sahih Bukhari und Sahih Muslim steht, dass als er bei der Moschee ankam, in dem der Gesandte Allahs sich befand und die während der Belagerung der Banu Qurayza für die Verrichtung der Gebete bereitgestellt worden war, erblickte ihn der heilige Prophet und sagte: Erhebt euch zu Ehren eures Führers. In einer anderen Überlieferung kommt vor, dass der heilige Prophet sagte: Erhebt euch für den besten Mann unter euch. Die Leute der Banu Abdul Aschel sagten: Wir stellten uns für Hazrat Sa'd in zwei Reihen auf. Jeder von uns hieß ihn willkommen, bis er schließlich vor dem heiligen Propheten trat. Der heilige Prophet sagte: O Sa'd, fälle ein Urteil über sie. Hazrat Sa'd erwiderte: Allah und sein Gesandter steht es eher zu, das Urteil zu fällen. Der heilige Prophet sagte: Gewiss, Allah hat dir befohlen, dass du über sie entscheidest. Die Leute des Stammes Aus fingen zu sagen: O Abu Amr, der heilige Prophet hat das Urteil über eure Bundesgenossen euch überlassen. So verfahret gütig mit ihnen und berücksichtigt ihre Notwendigkeiten. Als Sa'd Zitalanho fragte: Werdet ihr mit meiner Entscheidung über die Banu Qurayza einverstanden sein? Sie sagten: Ja, wir waren schon mit eurer Entscheidung einverstanden, als sie noch nicht mal unter uns sich befanden. Das heißt, selbst in eurer Abwesenheit hatten wir euren Namen vorgeschlagen. Sie sagten: Von unserer Seite obliegt euch die Autorität und wir hoffen, dass ihr eine gütige Behandlung mit uns an den Tag legen werdet, wie es bereits andere mit ihren Verbündeten mit dem Banu Genka getan haben. Wir geben euch den Vorzug und haben euer Urteil am heutigen Tage sehr nötig. Al-Sa'd sagte, ich werde mein Bestes versuchen. Die Leute sagten daraufhin, was meinen Sie mit dieser Aussage? Also, dass Sie Ihr Bestes versuchen werden. Sa'd sagte, schwört mir beim Bund mit Allah, wird tatsächlich nur mein Urteil vollzogen werden? Also er fragte sie nochmals zur Bestätigung. Und nochmals sagten dann die Leute ja. Dann wandte sich Al-Sa'd an die Seite, wo sich der Heilige Prophet zusammen befand. Aufgrund der Ehrfurcht gebietenden Erhabenheit und Größe des Heiligen Propheten sprach er ihn nicht direkt an und sagte lediglich, und die hier Sitzenden, versprechen Sie dies aus? Er deutete damit in die Richtung des Heiligen Propheten. Der Heilige Prophet und die anderen Leute, die dort befanden, sagten ja. Dann sprach Al-Sa'd, mein Urteil über sie lautet, dass ihre volljährigen Männer getötet werden sollen, ihre Frauen und Kinder sollen gefangen genommen werden, ihr Reichtum soll verteilt werden und ihre Häuser sollen den Muhajirin, also den geflüchteten Muslimen aus Mekka, übergeben werden und nicht den Ansar. Die Ansar sagten, wir sind doch ihre Brüder und sind mit ihnen. Also Sa'd sagte, ich möchte, dass die Ansar unabhängig von euch werden, also dass die Muhajirin eigenständig ihre Tätigkeiten verrichten können. Der Heilige Prophet sagte, Sa'd, dein Urteil entspricht dem Urteil Allahs, das Allah über den sieben Himmeln gefällt hat. In einer Überlieferung steht geschrieben, dass der Heilige Prophet über das Urteil von Al-Sa'd sagte, über genau dieses Urteil hat der Engel mich im Morgengrauen in Kenntnis gesetzt. Die detaillierte Erläuterung hat Hasan bin Sabir mit seinem Volk beschrieben. Letztendlich nach einer mehr oder weniger 20-tägigen Belagerung waren diese unglückseligen Juden einverstanden, ihre Festung zu verlassen, nachdem sie einen solchen Mann als Richter akzeptierten, der trotz dessen, dass er ihr Verbündeter war, aufgrund ihrer verbrecherischen Handlungen keine Gnade für sie in seinem Herzen vorfand. Er war zwar eine Verkörperung der Gerechtigkeit, aber in seinem Herzen waren nicht dasselbe Mitleid und dieselbe Milde, wie sie beim Heiligen Propheten zusammen war, dem Barmherzigkeit für alle Welten. Die Einzelheiten zu dieser Kurzfassung lauten wie folgt. Der Stamm Aus war ein alter Verbündeter der Banu Qurayza. Und war der Stammesführer der Aus, Sa'd bin Mu'az, der in der Grabenschlacht verwundet wurde und sich im Hof der Moschee in Behandlung befand. Sa'd kam auf seinem Reittier angeritten. Auf dem Weg traten einige Stammesmitglieder der Aus mit der beharrlichen ständigen Bitte an ihn heran, dass die Banu Qurayza ihre Verbündeten seien, so wie der Stamm Khazraj gegenüber ihrem verbündeten Stamm der Banu Qaynuqa Milde zeigte, so möge auch er mit den Banu Qurayza Nachsicht walten lassen und keine Strenge über sie verhängen. Zuerst hörte Sa'd bin Mu'az ihrem Anliegen eine Zeit lang stillschweigend zu. Doch als ihr Drängen zunahm, sagte Sa'd, nun ist die Zeit angekommen, in der Sa'd sich in der Sache der Gerechtigkeit nicht um das Tadeln der Tadelnden kümmern darf. Nach dieser Antwort waren die Leute still. Als Sa'd in der Nähe des Heiligen Propheten ankam, sagte der Heilige Prophet zu den Gefährten, Gumu ila Sayyidikum. Das heißt, erhebt euch wie euren Anführer und helft ihm vom Reittier abzusteigen. Als Sa'd vom Reittier abstieg und zum Heiligen Propheten zum Schritt, sagte der Heilige Prophet ihn ansprechend, Sa'd, die Banu Qurayza haben dich als Richter akzeptiert. Ihnen wird das Urteil, das du über sie fällst, recht sein. Daraufhin blickte Sa'd zu den Leuten aus seinem Stamm aus und er sagte zu ihnen, Alaikum bisalika ahdullahi wa misako annal hukmu fihim bima hakamtu. Das bedeutet, versprichst du im Namen Gottes, dass du dich an diese Entscheidung halten wirst, die ich über die Banu Qurayza treffen werde? Die Leute antworteten, ja, wir versprechen es. Dann zeigte Saad auf die Stelle hin, wo der Heilige Prophet zusammen normalerweise sitzt, war Mahalaula. Verspricht es auch dieser Herr, der hier normalerweise sitzt, dass er sich unter allen Umständen sich meiner Entscheidung halten wird? Der Heilige Prophet sagte, ja, ich verspreche es. Nach diesem Versprechen verlas Saad seine Entscheidung, die besagte, die Kämpfer der Banu Qurayza werden getötet und ihre Frauen und Kinder sollen gefangen genommen werden. Ihr Vermögen soll unter den Muslimen verteilt werden. Der Heilige Prophet hörte diese Entscheidung zu und sagte dann, Laqad hakamta bihukmillahi, dein Urteil ist wahrlich gemäß dem Willen Gottes, der nicht geändert werden kann. Diese Worte deuteten darauf hin, dass die Umstände, unter denen diese Entscheidung getroffen wurde, zeigen, dass hier eindeutig der Wille Gottes zu sehen war. Deshalb konnte auch die Barmherzigkeit des Heiligen Propheten dieses nicht stoppen. Und dies stimmt auch, denn dass die Banu Qurayza Abu Lubaba zur Beratschlagung riefen und dass Abu Lubaba etwas behauptete, was völlig unbegründet war, und die Banu Qurayzas ablehnten, die Entscheidung des Heiligen Propheten zu akzeptieren, und mit der Annahme, dass die Banu Aus unsere Verbündeten sind und nachsichtig mit uns sein werden, und dass sie Saad bin Muaz, den Führer der Aus, als Entscheidender bestimmen, dass Saad in seiner Gerechtigkeit und Beständigkeit so fest war, dass ihn selbst Geneigheiten und Verbundenheiten davon nicht abhalten konnten, und dass Saad vor seiner Entscheidungsverkündung vom Propheten zusammen das Versprechen nahm, dass unter allen Umständen diese Entscheidung vollzogen wird. Dies alles kann kein Zufall sein. Und sicherlich hat im Hintergrund der Wille Gottes gehandelt. Und diese Entscheidung war die Entscheidung Gottes gewesen, nicht die von Saad. Über die Entscheidungsverkündung von Saad bin Muaz heißt es, dass nachdem Saad die Entscheidung verkündet hatte, ging der heilige Prophet sallam, am 9. Zulhijjah am Donnerstag zurück nach Medina. Gemäß einer anderen Überlieferung war es am 5. Zulhijjah gewesen. Ibn Sa'd schreibt, dass der heilige Prophet sallam, am 7. Zulhijjah nach Medina zurückkehrte und es der Donnerstag war. Über die Gefangenen wurde befohlen, dass sie nach Medina gebracht werden sollen. Gemäß der Anweisung des Heiligen Propheten zusammen wurden die Gefangenen ins Haus von Hazrat Usama bin Zaid gebracht. Frauen und Kinder wurden in das Haus von Hazrat Ramla bin Haris gebracht. Es wird auch gesagt, dass alle in das Haus von Ramla bin Haris gefangen gehalten wurden. Es wurde befohlen vom Heiligen Propheten zusammen, dass sie für sie Datteln bringen sollen und die Datteln wurden auf dem Boden zerstreut. Denn es wurden äußerst viele Datteln gebracht und die ganze Nacht haben die Juden diese Datteln gegessen. Es wurde auch befohlen, die Waffen, Kleidung und Vermögen, alles in das Haus von Ramla zu bringen und die Kamele und Ziegen wurden dort unter den Bäumen zum Grasen freigelassen. Also Misa Beschede mit Zeit schreibt, es scheint, dass aufgrund des Verrats der Rebellion und der Unordnung des Mords und des Blutvergießens der Banu Qurayza bereits das Urteil vom himmlischen Gericht der Gerechtigkeit gefallen wurde, sodass ihre Kämpfer von der Erdoberfläche getilgt werden sollten. Die göttliche Anweisung, die dem Heiligen Propheten bezüglich dieser Schlacht zunächst gegeben wurde, bestätigt ebenfalls, dass dies eine göttliche Bestimmung war. Gott wollte jedoch nicht, dass dieses Urteil von seinem Gesandten zusammen ausgesprochen wird und hielt aus diesem Grund den Heiligen Propheten zusammen durch äußerst komplexe Manifestationen seiner Macht vollständig trennt und ließ dieses Urteil von Saad verkünden. Darüber hinaus wurde diese Ankündigung oder dieses Urteil so gesprochen, dass der heilige Prophet in dieser Entscheidung nicht beeinflusst war, da er bereits versprochen hatte, dass er das Urteil vollständig akzeptieren werde. Zusätzlich dazu, da der Einfluss dieser Entscheidung nicht nur die Person des heiligen Propheten betraf, Es gibt auch einige, von, die auch unsere Jugendlichen beeinflussen. Sie sagen, die Muslime waren sehr tyrannisch gegenüber dem Banu Qurayza. Doch der Heilige Prophet hat es nicht entschieden, sondern die Verbündeten haben es entschieden. Der Heilige Prophet hatte versprochen, nicht in dieser Entscheidung sich einzulassen. Doch diese Entscheidung, der Einfluss dieser Entscheidung betrifft nicht nur die Person des Heiligen Propheten, sondern alle Muslime kollektiv. Deshalb hielt der Heilige Prophet nicht für sein Recht, dieses Urteil nach seiner eigenen Meinung zu ändern, unabhängig, wie sehr er in Richtung Barmherzigkeit und Vergebung tendieren möchte. Es war die göttliche Macht, die den Heiligen Propheten spontan zum Äußern der Worte brachte. O Saad, dein Urteil scheint ein göttliches Dekret zu sein, das niemand ändern kann. Nachdem er diese Worte gesagt hatte, die Bestellung ging von dort weg in die Stadt. Zu diesem Zeitpunkt hatte er Schmerzen im Herzen. Das Volk, in dessen Herzen er den Wunsch hatte, dass sie den Glauben annehmen, haben aufgrund ihres Verrats vom Glauben abgewehrt und sind zum Zeichen göttlicher Strafe geworden. Und zu diesem Zeitpunkt sagte auch der heilige Prophet, Lo amana bi ishraton min al yahudi. Amanat, Yehud. Selbst wenn nur 10 Leute von den Juden, also auch nur 10, 12 Männer an mich glauben, dann wäre ich mir sicher, dass Gott das gesamte Volk dazu bringen würde, mich anzunehmen. Und sie würden sich vor dem göttlichen Zorn befreien. Als er von dort aufstieg, wies der Heilige Prophet an, die Frauen, Männer und Kinder von der Banu Qurayza getrennt werden. Dementsprechend wurde beiden Gruppen getrennt und nach Medina gebracht und in 2 verschiedene Häuser in die Stadt untergebracht. Auf Befehl des heiligen Propheten stellten die Gefährten, von denen wahrscheinlich einige auch selbst hungrig waren, Berge von Früchten für die Banu Qurayza bereit. Und es ist überliefert, dass die Juden die gesamte Nacht mit dem Verzehr der Früchte beschäftigt waren. Am nächsten Morgen befahl er, Gruben aus einem Markt in Medina auszuheben, die sich vom Haus von Abu Jahan aus Medina bis zur Hijara Zed erstreckten. Dann nahm der heilige Prophet seinen Platz und einige weitere Gefährten waren ebenfalls anwesend. Der heilige Prophet ließ die Männer von Banu Qurayza herbeiholen. Sie wurden in Gruben herausgeführt und in diese Gräben hingerichtet. Als sie herausgeführt wurden, fragten sie Ghar bin Asad, was denkst du, was hat Mohammed, der Gesandte Allahs, mit uns vor? Jemand fragte ihn danach. Er antwortete darauf, er hat etwas vor, das euch missfallen wird. Also die Leute fragten Ghar bin Asad, Ghar, was denkst du, was hat Mohammed zusammen mit uns vor? Er antwortete, er wird das tun, was euch missfallen wird, was euch nicht gefallen wird und Verderben soll über euch kommen. Ihr versteht es nicht in irgendeiner Lage. Der Rufende lässt einen nicht frei und wer geht, kehrt nicht zurück. Bei Allah, das Schwert erwartet uns. Das heißt, wir haben keine Überlebenschancen mehr. Ich habe euch zu einer anderen Lösung gerufen, aber ihr habt diese abgelehnt. Die Juden sagten, das ist kein Zeitpunkt des Zornes. Hätten wir deinen Rat befolgt, hätten wir nicht das Bündnis gebrochen, das zwischen uns und Mohammed bestand. Huy bin Akhtab sagte, lasst uns nun die Vorwürfe beiseite legen. Nun wird nichts mehr von euch ferngehalten. Nun bleibt nur Geduld im Angesicht des Schwertes. Hat Ali und Hazrat Zubair bin al-Awwam wurden mit der Hinrichtung der Juden beauftragt. Laut einigen Überlieferungen wurden einige Gefangene unter verschiedenen Gefährten aufgeteilt, um sie hinzurichten. Mr. Bashir beschreibt die Einzelheiten wie folgt. Am nächsten Morgen sollte das Urteil von Saad bin Moaz vollstreckt werden. Der Heilige Prophet bestimmte einige fähige Männer hierfür, um diese Aufgabe zu übernehmen, und setzte sich selbst an einen nahegelegenen Ort, damit er bei Bedarf sofort Anweisungen erteilen könne, falls während der Vollstreckung des Urteils etwas Unvorhergesehenes geschehen sollte, das seiner Anweisung erfordern könnte. Ebenso sollten etwaige Gnadengesuche für die Schuldigen sofort entschieden werden. Auch wenn das Urteil von Saad keine gerichtliche Berufung zuließ, konnte der heilige Prophet in seiner Funktion als König oder Staatsoberhaupt einer Demokratie auf Grundlage besonderer Umstände durchaus ein Gnadengesuch für eine Person anhören. Aus Mitgefühl ordnete er ebenfalls an, dass die Schuldigen einzeln und getrennt hingerichtet werden sollten, damit während der Hinrichtung eines Schuldigen kein anderer anwesend sei. So wurde ein Schuldiger nach dem anderen herbeigebracht und gemäß dem Urteil von Saad bin Moaz hingerichtet. Als Ibn Akhtab, der Stammesführer, kam, schaute er zum Heiligen Propheten zusammen und sagte: O Muhammad, ich bin nicht darüber betrübt, dass ich dich verraten habe, sondern derjenige, der Gott verlässt, auch Gott verlässt auch ihn. Dann schaute er, blickte zu den Menschen und sagte: Nichts kann gegen den Befehl Gottes getan werden. Dies ist sein Befehl und seine Bestimmung. Genauso als Ghar bin Asad hingerichtet wurde. Er war jener Ghar bin Asad, welcher der Anführer der Banu Qurayza war. Als er zur Hinrichtung gebracht wurde, legte der heilige Prophet sallam, ihm indirekt nahe, den Islam anzunehmen. Er antwortete: O Abul Qasim, ich würde zwar Muslim werden, aber die Menschen würden sagen, dass ich Angst vor dem Tod habe. Lasset mich also als Jude sterben. Bezüglich der Begnadigung eines Juden Rifa berichtet Hazrat Mirza Bashir Ahmad, ein anderer Jude namens Rifa hatte durch sein demütiges Anflehen eine warmherzige Muslimin dazu befähigt, Fürsprache für ihn einzulegen. Der heilige Prophet vergab aufgrund der Fürsprache dieser muslimischen Frau auch Rifa. Der heilige Prophet vergab sofort jedem zu diesem Zeitpunkt, für den Fürsprache bei ihm eingelegt wurde. Dies ist ein Beweis dafür, dass der heilige Prophet zusammen durch das Urteil von Saad gebunden war, andernfalls wäre sein Herz nicht geneigt gewesen, sie hinzurichten. Dies ist eine eindeutige Antwort auf den Vorwurf, dass der heilige Prophet Grausamkeit walten ließ. Genauso geschah es dann weiter, also dass die Männer der Banu Qurayza hingerichtet wurden, bis letztendlich der heilige Prophet sich davon entledigte und sie wurden bis zum Verschwinden der Abenddämmerung hingerichtet. Dann wurden die Gräber mit Erde gefüllt. All dies geschah vor den Augen von Saad bin Moaz. Allah erhörte sein Gebet und schenkte ihm Augentrost. Historische Referenzen zufolge wurde von den Frauen nur Nubata hingerichtet, welche die Ehefrau eines Mannes namens Hakam von der Banu Qurayza war. Sie hatte einen muslimischen Gefährten, Hazrat Khalad Rizatalanho, welcher neben einer Wand der Festung der Banu Qurayza saß, von oben mit einem Stein beworfen und ihn getötet. Sie wurde im Zuge dieses Mordes hingerichtet. Aber einige Historiker stimmen dieser Überlieferung nicht zu und sind der Ansicht, dass aufgrund der Vermischung der Berichte über die Ereignisse der Banu Nuzir und Khaybar mit diesem Vorfall sowie anderen Vergehen der Vorfall bezüglich der Hinrichtung dieser Frau nicht zutrifft. Wallahu alam, Allah weiß es besser. Es wird auch über den Vorfall Rehana bint Zaid berichtet. Die gefangenen Frauen und Kinder der Banu Qurayza wurden unter den Muslimen Medinas aufgeteilt. Unter ihnen war auch eine Frau namens Rehana bint Zaid vom Stamm Banu Nazir. Und sie war mit einem Mann namens Hakam vom Stamm Banu Qurayza verheiratet. Der heilige Prophet wählte sie für sich aus. Einigen zufolge nahm sie den Islam an. Einigen anderen zufolge nahm der heilige Prophet sie als Konkubine. Und wiederum einige andere zufolge heiratete der heilige Prophet sie. Es gibt also unterschiedliche Überlieferungen. Was stimmt, was nicht stimmt, wird im Anschluss auch erläutert. Bei der Analyse dieser Überlieferung wird ersichtlich, dass den Historikern diesbezüglich ein Irrtum unterlaufen ist. Erstens entspricht diese Überlieferung nicht den Tatsachen. Sollte sie jedoch einen gewissen Wahrheitsgehalt besitzen, so ist dieser lediglich darauf beschränkt, dass der heilige Prophet zusammen sie befreite und sie zu ihrem Elternhaus zurückkehrte und dort verstarb. Und selbst wenn man dieser Überlieferung rein hypothetisch glauben sollte, So hat der heilige Prophet zusammen sie geheiratet und nicht als Konkubine gehalten. Hazrat Bashir schreibt in seiner Erläuterung zu diesem Thema mit dem Titel Falscher Vorfall von Rehana. Verschiedene Historiker berichten, dass unter den Gefangenen der Banu Qurayza eine Frau namens Rehana war, welche der heilige Prophet zusammen als Konkubine für sich behielt. Auf der Grundlage dieser Erzählung hat Sir William Muir an dieser Stelle eine sehr verletzende Anschuldigung gegen den heiligen Propheten erhoben. In Wirklichkeit ist diese Erzählung jedoch völlig falsch und unbegründet. Erstens weist die oben zitierte Erzählung von Sahih Bukhari nach, dass der heilige Prophet die Gefangenen der Banu Qurayza unter den Gefährten verteilte, was die Behauptung widerlegt. Hätte der heilige Prophet einen Gefangenen für sein Haus bestimmt, dann müsste es doch sicherlich in Bukhari stehen. Doch im Sahih Bukhari steht nichts desgleichen. Des Weiteren, aus anderen Überlieferungen wird ersichtlich, dass Rehana unter jenen Gefangenen war, die der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, aus Güte freiließ und dass Rehana danach Medina verließ und in ihr Elternhaus zu den Banu Nizir ging. Sie blieb dann dort. Allama ibn Hajar, welcher einer der wichtigsten islamischen Historiker ist, hat diese Überlieferung als auch authentisch bezeichnet. Selbst wenn angenommen wird, dass der heilige Prophet Rehana unter seine Verantwortung genommen hätte, selbst dann wäre sie vermutlich seine Ehefrau, nicht seine Konkubine gewesen. Die Historiker, die erwähnt haben, dass der heilige Prophet sie unter ihre Verantwortung genommen haben, haben hierzu hinzugefügt, dass der heilige Prophet zusammen sie befreite und sie dann heiratete. So hat Ibn Sa'd eine Überlieferung, die in Rehanas Wörtern geschrieben sind, erwähnt, in der Rehana sagt, der heilige Prophet zusammen hatte mich freigelassen, als ich dann zum Islam konvertierte, heiratete er mich. Und meine Morgengabe betrug 12 Okia und 40 Dirham. Zudem hat Ibn Sa'd die Überlieferung, auf die sich Sir William Muir auch stützt, begründet, also widerlegt und als falsch deklariert. Es sind sehr fragwürdige Überlieferungen. Es steht auch, dass dies die Auffassung der Historiker ist. Allen voran, wie es aus den Überlieferungen von Bukhari vorgeht und zwischen den Überlieferern differenziert wird, so hat der heilige Prophet sie gar nicht unter seine Verantwortung genommen, sondern hat sie freigelassen. Und sie hat sich zurück zu ihrer Familie begeben und selbst wenn man sich der Überlieferung annimmt, dass der heilige Prophet sie unter seine Verantwortung genommen hätte, selbst dann hat der heilige Prophet sie freigelassen und sie danach geheiratet und sie keineswegs als Konkubine gehabt, so wie einige dies aus ihrer Überlieferung herausschreiben. Wie weit all das stimmt, weiß Allah besser. Außerdem sollte man beachten, dass bezüglich Rehanas Namen und Stammzugehörigkeit man so uneinig ist, dass es nicht einmal falsch wäre, ihre Existenz in Frage zu stellen. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass sie die Ehefrau eines solchen Mannes genannt wird, der gewiss auf der ganzen Welt eine historische Persönlichkeit ist, ohne Zweifel. Über die Erläuterung zu der Aufteilung der Kriegsbeute lautet es wie folgt. Als die Kriegsbeute zusammenkam, hat der heilige Prophet die Datteln aufgeteilt. In diesem Krieg gab es 36 Pferde. Für ein Pferd gab es 2 Teile und für den Reiter 1 Teil. Und für die Fußläufigen wurde 1 Teil bestimmt. 1000 Frauen und Kinder waren gefangen. Der heilige Prophet zusammen hat vor der Austeilung der Kriegsbeute daraus das 1/5 herausgenommen. Er machte hieraus 5 Teile für die Gefangenen und den 5. Teil bewahrte er für sich auf. Er verschenkte diesen Teil und machte daraus auch Mittel. Er hat auch aus den Datteln den 5. Teil, also das Humus rausgeholt, sowie aus anderen Teilen und dies wurde dann aufgeteilt. Bei allen Aufteilungen wurde per Zufall ausgelost. Der, bei dem dieses Humus, also das 5. herauskam, nahm es an. Also Mahmia bin Jaza wurde als Aufsichtsperson für den Chums, also für den fünften Teil bestimmt, und dann wurden die restlichen vier Teile aufgeteilt. Der heilige Prophet sallam, vergab es auch an den Propheten, die während des Kriegs anwesend waren. Zu den Frauen zählten Hazrat Safiya bint Abdul Muttalib, also Umme Amara, also Umme Salid, also Umme Ala Ansariya, also Sumaira bint Qais, also Umme Saad bin Moaz und Hazrat Kabsha bint Rafi. Der heilige Prophet sallam, entsandte Hazrat Saad bin Ubada zusammen mit einer Gruppe für den Verkauf der für den fünften Teil nach Syrien, also den, und dass sie im Gegenzug für sie Waffen und Pferde kaufen sollen. In einer Überlieferung heißt es, dass Usman bin Affan und Abdurrahman bin Auf einen Teil davon kauften. Es gibt aber auch die Überlieferung, dass alle Gefangenen in Medina behalten wurden und nicht weggeschickt wurden. Der heilige Prophet sallam gnädigerweise von Zeit zu Zeit auch freiließ. Also dieser Bashir Ahmad Sabri, der darüber viel recherchierte, schreibt in seinem historischen Buch über die Kinder und Frauen, die entsprechend Saads Entscheidung gefangen genommen wurden, erfährt man in einigen Überlieferungen, dass der heilige Prophet zusammen sie nach Najd entsandte, wo einige ansässige Stämme das Fidya für sie zahlten und sie dann befreiten. Und die Muslime haben dann mit diesem Geld für ihre Kriegsvorkommen auch Pferde und Waffen gekauft. Sollte dies geschehen, wäre dies nicht abwegig, da die Stämme in Najd und Banu Qurayza Verbündete waren. Und nur wenige Tage vor dem Krieg gegen Qurayza hatten sie in der Grabenschlacht gegen die Muslime gekämpft. Und weit hatten die Banu Qurayza auf Betreiben der Menschen aus Najd die Fahne der Rebellion gegen den heiligen Propheten zusammen erhoben. Als die Bewohner von Najd ihre Kriegsgefangenen, ihrer Verbündeten Banu Qurayza von den Muslimen befreiten, dann kann dies nicht kritisiert werden. Aus den richtigen Überlieferungen und authentischen geht jedoch hervor, dass diese Gefangenen in Medina blieben und nicht irgendwo hingebracht wurden und der heilige Prophet zusammen sie gemäß dem Brauch unter die Gefährten aufgeteilt hat. Einige von ihnen zahlten dann ihr Lösegeld, um eine Freilassung zu erlangen. Und einige ließ der heilige Prophet zusammen einfach so frei als ein Akt der Güte. Und dann wurden diese Menschen langsam selber zu Muslimen. Einige von ihnen sind Atiyah Kursi, Abdurrahman bin Zubair, bin Batia, Gab bin Sulaim und Mohammed bin Gab. Sie alle nahmen den Islam an. Und Mohammed bin Gab war ein Muslim mit einer sehr hohen Stellung. Die Geiseln, Frauen wurden zugeteilt. Zu diesem Zeitpunkt gab der heilige Prophet einen solchen Befehl, der seine überdurchschnittliche Barmherzigkeit zeigt und eine Stellung als Verfechter der Frauenrechte zeigt. Der heilige Prophet sagte, alle Frauen, die zugeteilt oder verkauft werden soll, wenn sie ein kleines Kind besitzt, so soll dieses Kind niemals von der Mutter getrennt werden, bis das Kind nicht volljährig ist. Ebenso dürfen zwei junge Schwestern nicht voneinander getrennt werden, solange sie nicht das Reifealter erreicht haben. Das war die Praxis des Rahmatullil Alamin, des Barmherzigkeit für alle Menschen, der heilige Prophet und die Güte des heiligen Propheten gegenüber den Frauen und Gefangenen und auch die Güte gegenüber seinen Feinden. Doch was ist der Zustand der heutigen Muslime? Im Namen von Allah, dem Prophet zusammen, nehmen sie Menschen ihre Häuser weg, töten sie. Und die Folge davon ist, dass Muslime ihren eigenen Ruf und ihre eigene Ehre verlieren. Möge Allah auch diese Muslime recht leiten.
Alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruhu, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ونذكر الله أكبر.